die In-Space Manufacturing machen, also Produktion im Weltall, was schon nochmal erstmal relativ weit weg klingt, bis man dann merkt, dass es eigentlich schon ja, ein sehr vielversprechender Markt ist und der auch sehr bald sehr groß sein soll.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Dr. Barbara Mehner. Barbara Mehner ist Managing Partner bei Xpreneurs und leitet die strategische Entwicklung des Inkubators für Hightech-Startups im Frühstadium. Ihre Leidenschaft besteht darin, leistungsfähige Partnerschaften für Startups zu schaffen, sie zu unterstützen, die Startups in der Reise zu begleiten und Science-Preneure zu fördern. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Mehner. Hallo Barbara.
Hallo Robert, freut mich, dass ich heute hier bin.
Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Wissenschaft und Wirtschaft?
Idealerweise sollte es da keine Grenze geben, oder das ist auch das, was wir bei Unternehmertum sehr intensiv versuchen, genau diese Brücken zu bauen zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft. Es gibt natürlich auch wirklich Grundlagenforschung, wo Wirtschaft erstmal ausgeblendet wird. Und das muss natürlich auch so sein, weil Forscher, Forscherinnen sich auch mal einfach auf das Kreieren neuen Wissens fokussieren können sollen, ohne sofort darüber nachdenken zu müssen, kann man das auch kommerzialisieren, gibt es dafür Kunden und so eben auch wirklich große Durchbrüche entstehen können. Aber idealerweise entwickeln sich daraus natürlich tolle Technologien und die können nur dann wirklich eine große Wirkung erzielen, wenn sie es auch in den Markt schaffen. Und deswegen sagen wir wollen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unterstützen, ihre Technologien wirklich in die Wirtschaft überführen zu können, dafür Kunden zu finden, daraus wirklich Produkte zu entwickeln und daraus dann auch große, starke Unternehmen zu bauen.
Wann hat man denn das Gespür, dass es jetzt von der Wissenschaft in die Wirtschaft übergeht? Also wann weiß man das? Also wann ist der Schritt da, in die Wirtschaft überzugehen?
Dazu gehören verschiedene Zutaten. Einmal natürlich, dass man wirklich eine neue, spannende Entdeckung gemacht hat. Dann natürlich auch, dass es dafür einen Markt gibt oder potenzielle Kunden, die sich dafür interessieren, wo das ein Problem löst, was man da entwickelt hat. Und aber natürlich auch, dass es dafür ein Team gibt und Gründer, Gründerinnen, die sagen, mir reicht es nicht, das nur zu erforschen, ohne dass jetzt Forschung alleine was Schlechtes ist, sondern die eben sagen, ich möchte da eine größere Wirkung mit erzielen, ich möchte das in die Wirtschaft überführen. Und wenn man diese Zutaten hat, dann hat man schon mal gutes Potenzial, dass es in Richtung Wirtschaft und Unternehmensgründung gehen kann. Aber das kann natürlich auch was Kleineres sein, dass man sagt, Forschung wie jetzt Fraunhofer-Institute werden beauftragt, für die Wirtschaft ein Problem zu lösen. Die erforschen das, präsentieren die Lösung und bleiben dann aber weiter in der Forschung, kümmern sich um das nächste Projekt. Also auch da ist natürlich ein großer Effekt auf die Wirtschaft durch die Forschung. Das kann verschiedenste Ausmaße annehmen. Wir beschäftigen uns bei Unternehmertum eben hauptsächlich damit, wenn es wirklich um Unternehmensgründungen geht und um Startups, die daraus entstehen.
Welches Mindset bringen WissenschaftlerInnen mit, das förderlich ist im Startup-Bereich?
Ich glaube, das sind tatsächlich relativ viele Überlappungen, was einen erfolgreichen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ausmacht und auch ein erfolgreiches Gründungsteam. Also sowohl in der Wissenschaft als auch im Startup braucht man einen irren Fokus. Also man kann sich in der Forschung leicht verlieren zwischen verschiedensten Forschungsfragen oder wieder zwischen verschiedensten Theorien, die aufkommen zu einem Thema. Und wenn man wirklich erfolgreich sein will und wichtige Entdeckungen machen, dann muss man sich irgendwann fokussieren und sagen, das ist mein Thema, das ist der Ansatz, den ich wähle. Und das ziehe ich dann durch bis zum erfolgreich publizierten Paper. Und genauso ist es beim Startup. Es gibt verschiedenste Probleme, die man lösen könnte. Und wirklich herauszufinden, was ist das eine Problem, was relevant ist, was groß genug ist und wo ich aber auch wirklich die Leidenschaft mitbringe, das zu lösen, darauf muss man sich dann fokussieren und eben so lange dabei bleiben und Hindernisse überwinden und vielleicht nochmal leicht drehen, dass man dann ein erfolgreiches Unternehmen hat. Also dieser Fokus ist super wichtig bei beiden. Natürlich hat man auch in der Wissenschaft und in der Unternehmensgründung meistens super smarte Leute, die einfach die Besten in ihrem Bereich sind und die auch wahnsinnig hart arbeiten, weil nur so kommt es dann wirklich auch zum Erfolg und zu diesen sehr schnellen, stark wachsenden Erfolgsgeschichten. Und was wir auch sehen bei Forschung, aber auch bei Startups, ist natürlich auch dieser Wille, den Dingen auf den Grund zu gehen und Sachen wirklich richtig gut zu lösen. Und das kann sowohl in der Wissenschaft so sein, aber das sehen wir auch bei unseren Startups, dass eben diese Neugier da ist und dieser Wille, wirklich was zu bewirken, was zu verändern und eben nicht nur Dienst nach Vorschrift zu machen, nach Hause zu gehen und das Problem dann auch hinter sich zu lassen, sondern das wirklich so ein komplett vollumfänglich eintauchen und die Dinge bis zum Ende durchdenken und ja, was schaffen.
Ist es in der Wissenschaft schwieriger, ein MVP zu kreieren, da man vielleicht mehr Grundlagenforschung betreiben muss?
Es ist, ein MVP ist ja ein Minimum Viable Product. Und Minimum Viable Products hat man in der Wissenschaft üblicherweise nicht so gerne. Also ich habe ja auch promoviert und üblicherweise hat man in der Wissenschaft den Anspruch, dass es perfekt ist und dass es wirklich absolut kein Fehler mehr darin gefunden werden kann. Wenn man ein Paper einreicht, dann finden da Leute noch ganz, ganz viele Fehler, warum, was noch nicht perfekt ist. Und dann muss man es so lange überarbeiten, bis es wirklich, wirklich perfekt ist. Und der Ansatz funktioniert in der Unternehmensgründung nicht so gut. Das sehen wir auch gerade oft bei Gründern, Gründerinnen, die aus der Wissenschaft kommen, dass eben auch da der Anspruch schwierig abzulegen ist, dass es erstmal 150% perfekt sein muss, dieses Produkt, bevor man überhaupt mit dem ersten potenziellen Kunden spricht. Wir versuchen, die Startups ja so früh wie möglich zu zwingen, dass sie mit potenziellen Kunden sprechen, auch wenn sie tatsächlich noch gar nichts haben. Also das kann ein gefotoshopptes Foto sein, ein Figma-Prototyp oder auch mal eine Website, die man online stellt, um zu gucken, klickt überhaupt jemand drauf? Würde das vielleicht jemand kaufen wollen, wenn wir es denn fertig kriegen würden? Und das alles muss man lange machen, bevor man ein fertiges Produkt hat. Und so ein MVP bei einem Startup sieht eben auch noch nicht annähernd gut aus. Und das sollte es auch nicht, weil sonst waren sie zu langsam, damit rauszugehen. Und das ist ein sehr, sehr starker Kontrast zwischen der Wissenschaft und der Startup-Welt. Und das ist auch was, wo wir eben bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen viel ansetzen und versuchen, sie in dieses Startup-Mindset zu bringen und diesen Perfektionsdrang, der einem davor eingebläut wurde, abzulegen.
Wie schafft man es auch, einen Sales-Drang zu erzeugen? Weil ich kann mir vorstellen, dass WissenschaftlerInnen eine kleine Introvertiertheit mitbringen. Und vielleicht ist das vielleicht ein Vorurteil, das ich jetzt habe, aber dass man in der Wissenschaft sagt, mein Produkt benötigt ja jede Person. Und dass man dann gar nicht gezwungen ist, in den Verkauf zu gehen, weil man glaubt, das verkauft sich von alleine.
Du hast völlig recht, das ist ein auch kritischer Punkt, wo wir bei den Wissenschaftsstartups gut versuchen zu unterstützen. Es gibt natürlich, es ist jetzt nicht das Klischee, dass alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen total introvertiert sind. Es gibt da durchaus auch Leute, denen liegt Sales von Anfang an. Es gibt aber auch Teams, wo wir am Anfang sehen, da fehlt einfach diese Sales-Komponente komplett und da will und kann jemand aus dem Gründungsteam auch nicht hinkommen, selbst wenn er sich bemüht oder sie will sich gar nicht bemühen. Dann ist es eben ein Fall, wo man guckt, okay, wo kriegen wir einfach diese fehlende Kompetenz noch her und wo man das Team ergänzen würde und sagen, es gibt da zum Beispiel jemanden, der hier am Entrepreneurship-Institut an der TUM promoviert hat, der danach gerne ein Startup würde, der Wirtschaftsthemen liebt und Sales-Themen liebt. Schaut mal, ob das nicht vielleicht zusammenpasst und ihr so ein komplementäres Team werdet. Das ist eine Art und Weise, wie man es oft löst. Und das andere ist natürlich, wirklich jemanden aus dem Team gezielt zu entwickeln. Da haben wir dann eben viele Sales Coaches, viele Workshops zu Sales Strategien. Und im Idealfall ist es natürlich so, wie du sagst, dass die Leute sagen, mein Produkt ist so toll. Oft sind das ja auch Themen, die zum Beispiel einen positiven Impact auf die Umwelt haben. Also wir hatten ein Biogasanlagen-Startup, die CO2 negative Energieproduktion geschaffen haben, und die waren natürlich Feuer und Flamme und sagen, das wollen wir überall rausbringen, und je mehr das nutzen, desto besser für unsere Umwelt. Und bei der Zielgruppe, mit der die sprechen, passt es dann auch oft gut auf einer Ebene. Also das würde dann auch nicht passen, wenn da jemand aus der BWL herkommt und nur mit Zahlen um sich wirft und das so aus einer sehr saleslastigen Perspektive bringt. Also es muss natürlich auch zur Kundengruppe passen. Und das funktioniert bei einigen sehr gut. Wir helfen ihnen dann nochmal auch ihre Strategien zu überarbeiten, eben auch probeweise Sales-Gespräche zu führen, Feedback dazu, gegenseitig die Teams untereinander Tipps auszutauschen und idealerweise eben wirklich diese Sales-Kompetenz selbst zu erwerben. Weil am Anfang sind es ja immer die Gründer. Und wenn dann jemand aufgenommen wird ins Team, dann müssen die sich dahin entwickeln.
Was hat dich am meisten in der Branche oder in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bisher fasziniert? Also was lässt dich jeden Tag aufstehen?
Was mich fasziniert, sind zum einen die Leute. Also ich finde es einfach Wahnsinn, dass diese Zielgruppe, also genau Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die auch noch ausgründen, wahnsinnig leidenschaftlich bei dem sind, was sie tun, und wahnsinnig intrinsisch motiviert sind. Genau das Gleiche gilt für uns auch für eben das ganze Unternehmen. Und die meisten Leute im Startup-Ökosystem tatsächlich, sei das jetzt Investoren, sei das Corporates, die sich hier einbringen, und Coaches, Mentoren, die freiwillig hier ihre Zeit zur Verfügung stellen. Und das auch noch wahnsinnig smarte und diverse Leute. Also man hat Kontakt einfach zu Leuten mit sämtlichen Hintergründen. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil man auch so selber wieder sehr, sehr viel lernt. Also über verschiedenste Technologien, die sich gerade entwickeln. Und so dieses kontinuierliche Lernen finde ich toll. Und führt dazu, dass ich jeden Tag gerne aufstehe. Das andere ist auch der Impact, der dadurch erzielt werden kann. Also gerade durch, was wir am Anfang besprochen hatten, wenn man es schafft, Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu leisten, dann können eben genau solche Lösungen, die einen positiven Impact auf unsere Umwelt haben, die Gesellschaft verbessern und unser Zusammenleben, soziale Probleme lösen, die zum Beispiel Infrastruktur verbessern, können so eben tatsächlich ihre volle Wirkung entfalten. Und dabei zu unterstützen, motiviert mich auch wahnsinnig jeden Tag.
Ist das Startup-Ökosystem der Zukunft? Wissenschaft? Weil im Endeffekt, also man hat ja bis vor kurzem oder nach wie vor diese Bubble der Digitalisierung gehabt, wo einfach sehr viele Apps auf den Markt kommen, Webseiten oder auch E-Commerce, Startups. Also ist die Wissenschaft die Startup oder das Startup-Ökosystem der Zukunft?
Ich glaube sehr stark dran. Man sieht es einerseits an Zahlen. Also in Deutschland wird wahnsinnig viel Geld in Forschung investiert, aber im Verhältnis zu jetzt zum Beispiel USA ist die Kommerzialisierung deutlich unterproportional. Und das heißt, da muss noch wahnsinnig viel Potenzial sein, deutlich mehr Ausgründungen zu schaffen. Andererseits glaube ich auch, es muss jetzt nicht jeder Ort oder jedes Startup-Ökosystem komplett auf Wissenschaftsausgründungen und Deep Tech fokussiert sein. Ich glaube, es braucht verschiedene Ökosysteme und verschiedene Spezialisierungen. In München sehen wir jetzt zum Beispiel, dass hier ein sehr starker Deep Tech-Fokus ist, der sich auch weiter, der auch noch stärker wächst. Wir sehen auch, dass entsprechend Investoren, Investorinnen, die auf Deep Tech spezialisiert sind, auch immer mehr hierher kommen, dass sich auch das Firmennetzwerk drumherum bildet. Aber es gibt auch Hubs, wo ganz andere Themen relevant sind und auch Sinn machen. Also zum Beispiel du kennst ja die Shinovation in Innsbruck und da ist eben logischerweise auch ein starker Fokus auf Sport-Startups und Alpin-Startups. Und das macht total Sinn, weil das eben der USP dieser Gegend ist. Und genauso gibt es eben in Berlin noch mehr Digital-Startups. Und ich glaube, jedes Ökosystem sollte sich auch angucken, wo sind wir besser als andere. In München ist eben die TUM einfach mit ihrer Forschung sehr, sehr gut in verschiedensten Deep-Tech-Bereichen. Aber das muss nicht überall so sein. Und es sollte auf keinen Fall jeder versuchen, das gleiche Ökosystem zu rekreieren, sondern die Best Practices aus anderen Ökosystemen mitzunehmen, aber sich auch seiner eigenen Value Proposition bewusst zu sein und zu überlegen, wo kann ich mit meinen Ressourcen Startups am besten unterstützen.
Welche Best Practices könntest du von anderen Branchen mitnehmen?
Von anderen Branchen? Also ich würde sagen, was ich viel mitgenommen habe aus meiner Zeit vor Unternehmertum, ist die Arbeit mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen. Ich war davor in einem großen EU-Projekt mit dem CERN aktiv. Und da war meine Rolle eben auch, den anderen Physikern, Elektrotechnikern das Thema Entrepreneurship näher zu bringen und auch Strategien zu entwickeln. Okay, wie kann man diese Technologien, die die in dem Forschungsprojekt erfinden, entwickeln, auch kommerzialisieren? Und da konnte ich einfach viel mitnehmen, wie, was ist eigentlich der Hauptmotivator bei der Zielgruppe? Wie muss auch diese Übersetzungsleistung stattfinden? Welche Komponente von Entrepreneurship verleitet Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen überhaupt dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen und darauf neugierig zu werden? Und das Gleiche am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo ich auch mit Wissenschaftlern gearbeitet habe, an Ausgründungsprojekten. Also wirklich dieses Wissenschaftssystem auch zu verstehen, auch die Hürden zu verstehen, wenn es zum Beispiel um IP-Transfer geht und dann vor diesem Hintergrund zu überlegen, okay, wie können wir hier im Ökosystem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ideal unterstützen, damit sie auch diese Hürden meistern können.
Bei der Kommerzialisierung, wie ist da die Resonanz darauf? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass eigentlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen grundsätzlich ja einen Beitrag leisten wollen und dass der kommerzielle Gedanke ganz hinten angestellt ist.
Das stimmt teilweise. Also es gibt, gerade auch am CERN, hatte ich oft eher die Reaktion, okay, Kommerzialisierung ist generell was Schmutziges, das klingt schon schlecht, damit will man nichts zu tun haben, da verkauft man sich sozusagen als Wissenschaftler. Es gibt aber auch durchaus und immer mehr Leute aus der Wissenschaft, die sagen, ein Startup zu gründen ist auch eine super alternative Karriere, weil nicht jeder will und kann in der Wissenschaft bleiben. Es gibt nun mal auch nicht endlos viele Forschungsstellen und Professuren und der Weg dahin ist auch ein steiniger. Und manche wollen eben auch noch ein bisschen mehr hands-on was machen oder eben wirklich sehen, wie das, was sie entwickelt haben, auch in der Praxis angewandt wird und funktioniert. Und deswegen sehen wir durchaus auch immer mehr Leute in der Forschung, die sagen, ich bin da durchaus auch mit der Idee reingegangen, vielleicht aus meiner Doktorarbeit ein Startup zu gründen und das wirklich zu kommerzialisieren.
An welches Startup hast du besonders geglaubt, das dann doch gescheitert ist?
Das ist immer ein sehr schmerzhaftes Thema. Wir hatten, einem meiner ersten Batches bei Xpreneurs im Inkubator hatten wir zum Beispiel ein Wasserstoffflugzeug-Startup, was gescheitert ist. Und da waren wir am Anfang, also hatten wir große Hoffnungen und es hat dann leider nicht geklappt. Und da gibt es natürlich viele. Also bei uns im Inkubator ist die Überlebensrate sehr hoch. Wir sind gerade bei 84% der Startups, die wir über die letzten 7 Jahre betreut haben. Also das ist sehr, sehr viel. Aber normalerweise klassisch überleben ja nur so 10% von allen Startups, die man sieht. Und deswegen haben wir da schon das ein oder andere Scheitern sehen. Und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Also oft ist das Team tatsächlich, was zerbricht und darüber scheitert dann das ganze Unternehmen. Das ist in relativ vielen Fällen so. Manchmal ist auch einfach die Konkurrenz zu groß. Manchmal werden keine Kunden gefunden oder das Problem war dann doch nicht so groß, wie sich das Startup das gedacht hat. Aber das gehört auch dazu.
Wie gehst du persönlich mit dem um? Weil das ist ja auch ein Rückschlag für dich, oder? Also wenn ein Startup in die Brüche geht, wenn ein Startup nicht funktioniert, du hast ja auch eine Beteiligung daran, weil du wolltest ja dem Startup helfen und du hast ja die Startups auf dem Weg begleitet. Wie geht es dir damit? Wie geht es Entrepreneurs damit oder Unternehmertum damit? Wie sehr hängt ihr an dem Startup?
Wir hängen natürlich schon sehr an unseren Startups. Und das ist natürlich tragisch anzuschauen und zu begleiten. Wie gesagt, bei uns kommt es Gott sei Dank nicht mehr so viel vor, weil wir jetzt nicht ganz am Anfang des Funnels stehen. Also vor uns gibt es nochmal einen Pre-Incubator, Explore, wo die Startups nochmal mehr wirklich validieren, ob ihre Lösung tatsächlich ein Problem löst. Bei uns sind sie dann schon ein bisschen weiter. Davor gibt es auch nochmal die TUM Venture Labs, die in den verschiedensten Fachbereichen die Startups schon begleiten, wirklich von ganz früh noch, wenn die Wissenschaftler noch an der Uni sind oder die Studierenden. Und das heißt, wir haben die dann schon eine Weile beobachtet und wir sind uns dann schon relativ sicher, dass das Erfolg haben kann. Nichtsdestotrotz kann es natürlich trotzdem scheitern. Wir sehen es aber nicht so sehr als wirklich scheitern und als es ist komplett die Zeit verloren, die man reingesteckt hat. Und so sehen das auch inzwischen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder die Gründer nicht mehr, weil in der Zeit, wo ein Startup aufgebaut wurde, lernen die wahnsinnig viel. Also gerade wenn man jemanden hat, der aus der Wissenschaft kommt, der lernt ein komplett neues Skillset zusätzlich. Also wie stelle ich Leute ein? Wie führe ich? Wie kann ich meine Financials im Unternehmen planen? Wie spreche ich eben mit Kunden? Wie mache ich Sales? Wie entwickle ich ein Forschungsergebnis zu einem fertigen Produkt? Und die haben auch nochmal ein ganz neues Netzwerk, das sie davor in der Uni nicht hatten. Das heißt, selbst wenn jemand nach 2 Jahren jetzt sagt, Startup klappt nicht, gebe ich auf, sind die nochmal einfach wahnsinnig qualifiziert, weil sie eben den Wissenschafts-Background haben, aber jetzt auch dieses ganze Skillset, was man für Unternehmensführung braucht. Und andererseits haben sie auch nochmal ein tolles Netzwerk. Entweder sie werden vielleicht von einem anderen Startup direkt geschnappt, die gerade nach Talenten suchen, was immer ein Engpass ist bei Startups. Oder sie sind auch perfekt qualifiziert für die Industrie oder wieder in die Wissenschaft zu gehen. Deswegen ist es dann doch nicht ganz so tragisch, auch wenn natürlich jedes Startup, was scheitert, auch wieder traurig ist, wenn man da persönlich involviert war.
Wie stehst du zu der Aussage, do what you love? Also denkst du, dass der Satz wirklich stimmt, dass man das tun sollte, was man liebt? Weil mir kommt vor, dass erst aus den Widrigkeiten heraus und oftmals bei den Tätigkeiten, die man am Anfang gar nicht machen möchte, erst die Leidenschaft so richtig erweckt wird.
Teils, teils. Also ich bin absolut bei dir, dass nicht alle Tätigkeiten einem immer Spaß machen müssen. Und gerade in einem Startup sind da viele Tätigkeiten, die nicht jeder Gründer, Gründerin mag. Also Fundraising, manche hassen das, manche lieben das. Es gehört aber nun mal dazu, genauso Sales, wie du sagst. Aber ich bin absolut der Meinung, dass man das Thema, womit man sich beschäftigt, lieben sollte. Weil man steckt einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Und für eine gewisse Zeit seines Lebens ist teilweise bei unseren Teams die Gründung und das Startup alles. Und wenn man dann dieses Thema nicht spannend findet, dann glaube ich nicht, dass man wirklich die Motivation jeden Tag aufbringen kann, gerade bei Rückschlägen, sich wieder hinzusetzen, zu sagen, wir machen jetzt weiter, war blöd, aber ich glaube da dran und mein Team glaubt da dran und wir probieren das jetzt nochmal. Also ich glaube, do what you love stimmt absolut, dass man währenddessen jede einzelne Tätigkeit immer mögen muss, das überhaupt nicht, weil das Leben ist dann doch kein Ponyhof.
Was bedeutet Glück für dich? Weil man spricht ja ab und zu davon, die Person oder der Mensch, der hatte einfach Glück. Und wrong time, wrong place, dann funktionieren einfach gewisse Dinge nicht. Also was sagst du zu dem Wort Glück oder was verstehst du darunter? Welche Definition hast du? Wie viel ist dann wirklich Zufall oder selbst erschaffenes Glück?
Ich würde es, also zwei Punkte fallen mir dazu ein. Das eine ist, wo man Glück vielleicht eher als Timing sehen sollte, weil es gibt ganz viele Beispiele, das war ja schon mit der Glühbirne und verschiedensten und Laser-Erfindung so, dass das durchaus schon andere Leute mal erfunden hatten, aber damals wurde es einfach nicht aufgegriffen oder war noch vor seiner Zeit. Und das gibt es bei Startups auch. Wir sehen, viele Startups sind vielleicht vor 5 Jahren noch am Markt gescheitert. Zum Beispiel im Legal-Tech-Bereich war das vor 5 Jahren noch so, da war der Markt einfach nicht bereit für wirklich Innovationen, Digitalisierung, Technologien im Rechtsbereich. Da sind die Startups eben einfach pleite gegangen. Und jetzt sehen wir aber, der Markt hat sich weiterentwickelt, das Ökosystem hat sich weiterentwickelt und jetzt können Startups eben mit der gleichen Idee erfolgreich sein. Und das könnte man jetzt natürlich als Glück bezeichnen, das ist aber einfach Timing, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das andere ist, natürlich können Startups auch mal Glück haben und durch Zufall mit dem perfekten Kunden zusammentreffen oder verbunden werden, der ihnen dann hilft zu validieren und ein Erfolgsbeispiel zu kreieren, um danach eben Investment zu kriegen, viele weitere Kunden zu kriegen. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn es das eine oder andere Mal Glück sein kann, ist es meistens doch harte Arbeit von den Teams und das Dranbleiben und das immer wieder versuchen. Weil wenn man es oft genug versucht und eben auch aus Fehlern lernt und sich weiterentwickelt, dann hat man auch irgendwann Erfolg. Und deswegen glaube ich, im Großen und Ganzen ist es mehr das Geschick und das, ja, der Kämpferwille, die Motivation, der Verstand der Gründungsteams in Kombination natürlich auch mit einem Ökosystem, was sie gut unterstützen kann, als jetzt reines Glück.
Wie geht man im Idealfall damit um, wenn man sieht, dass man mit einer Idee zu früh dran ist für den Markt, man aber kein Geld mehr hat? Also was ist dann die ideale Vorgehensweise, wenn man weiß, es dauert vielleicht noch 2-3 Jahre, aber Investoren sind oder InvestorInnen sind nicht bereit, Geld nachzulegen? Was macht man dann eigentlich?
Gibt es verschiedene Optionen. Eine ist natürlich, die wir unseren Teams auch immer empfehlen, zu überlegen, gerade wenn das jetzt so richtige Deep-Tech-Themen sind, die einfach einen sehr langen Entwicklungszyklus haben, wo man jetzt sieht, 2030 können die erst wirklich in den Markt starten und verkaufen, sich zu überlegen, was von dem, was ich entwickelt habe, kann ich schon davor verkaufen. Also wenn das zum Beispiel ein Space-Startup ist, was einen Antrieb schon MVP für einen Antrieb hat, für eine Rakete, schon mal einen Teil von diesem Antrieb vielleicht zu verkaufen. Also sich zu überlegen, wie kann ich davor irgendwie schon Umsatz generieren? Oder zum Beispiel manche Startups bieten auch Serviceleistungen an und Entwicklungspartnerschaften und können so schon mal Umsatz generieren, der sie dann eben weiterträgt. Und wenn man aber sieht, da ist jetzt noch wirklich nichts, womit wir was einnehmen können und es ist aber auch das Risiko noch zu groß für Investoren zu sagen, wir glauben da aber dran und entwickelt das mal weiter und wir geben euch das Geld schon, was gerade im aktuellen Umfeld immer schwieriger ist, dann vielleicht auch zu überlegen, wie kann ich das Ganze nochmal ein bisschen drehen, also wie man in der Startup-Welt sagt, pivoten, um an was zu arbeiten, wofür der Markt jetzt schon bereit ist, mit aber vielleicht trotzdem meiner Vision beibehalten und zu überlegen, okay, in 5 Jahren will ich dann aber trotzdem in Richtung Rakete gehen. Also diese Zeit zu überbrücken mit was auf den aktuellen Markt angepasst ist.
Was mich auch interessiert ist, wie siehst du eigentlich oder beziehungsweise wann kam ein Startup in deine Welt? Also wann hast du ein Startup gesehen, wo du dir selbst gedacht hast, wow, ich bin verwundert, dass das bereits möglich ist. Also wie gelingt es auch, zu verstehen, was die Gegenwart an Potenzial bereithält?
Ich glaube, man muss einfach immer offen und neugierig bleiben. Wir sehen ständig Sachen, wo man denkt, ah, okay, das gibt's schon oder gibt's bald. Also das letzte Mal hatten wir zum Beispiel ein Startup, das sich bei uns beworben hatte, die In-Space Manufacturing machen, also Produktion im Weltall, was schon nochmal erstmal relativ weit weg klingt, bis man dann merkt, dass es eigentlich schon ja, ein sehr vielversprechender Markt ist und der auch sehr bald sehr groß sein soll. Und wo man immer wieder überrascht ist, aber ich mich zumindest immer wieder freue, wie schnell Fortschritt eigentlich möglich ist.
Wie geht man mit so schnellen Veränderungen um? Also wenn man denkt, wow, das ist noch weit weg und dann kommt man drauf, das ist gar nicht so weit weg. Wie kann man dann hinter den Horizont oder hinter den Berg blicken, was als nächstes kommt? Also was kommt denn als nächstes? Was ist denn the next big thing, wie man so schön sagt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wüssten alle Investoren gerne und auch alle Startups. Was wir gerade sehen, ist, was sich stark entwickelt im Ökosystem, ist zum Beispiel das Thema Cybersecurity. Da wird einfach der Bedarf in den nächsten Jahren sehr groß sein. Und da sehen wir auch, dass sich langsam einiges entwickelt. Auch das Thema Space zum Beispiel hatte ich jetzt schon angesprochen. Da sehen wir auch, dass sich gerade sehr viel tut und dass sich auch im Startup-Bereich wahnsinnig viel tut, auch im Fördermittelbereich da große Fortschritte erzielt werden und auch immer mehr Investoren sich mit dem Bereich beschäftigen. Und da glauben wir, wird es in den nächsten Jahren sehr viele spannende Veränderungen geben. KI ist natürlich jetzt gerade sehr präsent, aber ich glaube, Space mit Spannend Energie wird es natürlich wahnsinnig viele Innovationen in den nächsten Jahren geben, haben wir einfach sehr viel Bedarf. Und alles rund um Klimatechnologien und sozusagen Clean Tech sehen wir auch ein sehr, sehr großes Potenzial.
Welche Lösung würdest du dir gerne wünschen?
So viel, wenn ich mir, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich saubere Energie, anknüpfend an die Zukunftsbereiche. Das wäre was wir uns, glaube ich, alle wünschen und wo es gerade viele spannende Lösungen gibt, an denen gearbeitet wird. Das Gleiche auch im Bereich Agrar und Ernährung. Also auch da gibt es gerade viele Lösungen, um gleichzeitig den wachsenden Nahrungsmittelbedarf weltweit zu stillen, aber eben trotzdem unsere Biodiversität beizubehalten, die Natur zu schonen und zusätzlich noch gesünder Leute zu ernähren. Also da bin ich gespannt, was sich in den nächsten Jahren tut. Und dann finde ich auch alles rund um Mobilität, Infrastruktur, Stadt der Zukunft, gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen, die sich gerade entwickeln und wo ich sehr gespannt bin, was wir dann in den nächsten Jahren sehen werden.
Was kann man sich unter Stadt der Zukunft vorstellen? Weil ich glaube, mit den anderen Begriffen kann man schon etwas anfangen, also mit Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Mobilität etc. Aber was kann man sich unter Stadt der Zukunft vorstellen? Also so Greenopolis oder was ist da konkret gemeint?
Wir sind ja in München im Munich Urban Co-Lab verortet mit unseren Startups und das hat sich auch sehr spezialisiert auf das Thema Smart Cities und der Stadtlösung der Zukunft, wo wir eben auch mit der Stadt München hier gemeinsam im Gebäude sind. Und Stadt der Zukunft kann total viel umfassen. Also ein Punkt zum Beispiel bei Städten aktuell ist ja, sie sind nicht grün genug, sie heizen sich wahnsinnig auf. Es ist nicht gesund für die Bevölkerung, aber auch für die Umwelt. Und sich Lösungen zu überlegen, wie eine Stadt grüner werden kann und damit für Umwelt und Bevölkerung deutlich besser. Das ist zum Beispiel so ein Thema Stadt der Zukunft. Oder wie kann man Autos und die dafür benötigten Parkflächen aus der Stadt kriegen und so mehr Platz schaffen für Fahrradwege, für Spazierwege, Und aber auch, wie verändern sich Bewegungsmuster, Mobilitätsmuster, und wie kann und muss eine Stadt darauf auch reagieren? Aber auch, wie kann man Energieversorgung in der Stadt nachhaltiger gestalten? Also das ist eine sehr große Bandbreite, wo man aber auch als Endnutzer sozusagen sehr schnell sieht, wie innoviert wird und wie es einen selber beeinflusst, was man jetzt nicht, also bei Space-Technologien kriegt man es nicht sofort selbst mit. Aber in der Stadt, finde ich, sieht man eben sehr schnell Lösungen und Pilotprojekte und wie sich die Stadt direkt vor den eigenen Augen verändert.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Und die erste Frage lautet, was bedeutet für dich Unternehmertum? Weil logischerweise, also das Unternehmen oder die Marke wird ja von, also die Marke Expreneurs wird ja von Unternehmertum geleitet und geführt. Aber was bedeutet für dich Unternehmertum?
Unternehmertum, das Wort oder die Firma jetzt?
Das Wort.
Das Wort. Für mich bedeutet Unternehmertum, eine Möglichkeit zu sehen, was, also ein Problem zu lösen und damit aber auch Geld zu verdienen. Also so Opportunity Recognition, aber dann auch wirklich die Implementierung und Umsetzung und das mit einem wirtschaftlichen Nutzen. Es kann aber auch unternehmerisches Verhalten sein, also auch in einer Firma zum Beispiel, auch Angestellte können natürlich unternehmerisch sein, indem sie einfach auch in der Firma ein Problem erkennen und das lösen und direkt umsetzen. Also dieses proaktiv was angehen, würde ich als unternehmerisches Verhalten interpretieren.
Was muss geschehen, dass du sehr hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft blickst?
Ich blicke dadurch, dass ich unsere Startups jeden Tag sehe, die an coolen Lösungen basteln, die alle unsere Zukunft positiv verändern können, blicke ich tatsächlich immer positiv in die Zukunft, trotz aller Krisen und Probleme, die wir gerade haben, weil ich einfach sehe, die Lösungen dafür gibt es an sich. Entweder sie sind teilweise noch in Forschungseinrichtungen und müssen erst noch in die Wirtschaft gebracht werden, oder es basteln Leute bei uns schon dran, die in die Wirtschaft zu bringen, an den Markt zu bringen. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll.
Eine anschließende Frage auf deine Aussage. Wie gelingt eigentlich Realismus? Also weil im Endeffekt Startup-Umfeld, man muss optimistisch sein, aber natürlich bedarf es auch eine negative Manifestation, um zu schauen, also dieser Pessimismus, um zu schauen, was könnte denn alles schiefgehen und vielleicht, warum ist das Produkt doch nicht gefragt? Also wie gelingt es, optimistisch zu sein, aber dann doch zum Realismus zurückzukehren?
Das gelingt ganz schnell in den ersten Kundengesprächen. Deswegen versuchen wir Startups auch in unserem Pre-Incubator schon so früh wie möglich zu zwingen, mit so vielen wie möglich potenziellen Kunden zu sprechen, weil die holen einen sehr schnell auf den Boden der Tatsachen und zeigen einem alle Risiken und Probleme auf, die einem begegnen können. Und so ist das, und auch Investoren natürlich. Also einfach mit möglichst vielen potenziellen Geldgebern und Kunden sprechen, so kommt man zum Realismus zurück.
Sehr gut. Und die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Also zu allen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen da draußen, die vielleicht zuhören und die gerade noch überlegen, ob Gründung ein spannendes Thema sein könnte, möchte ich noch sagen, probiert es auf jeden Fall aus. Und wie vorher gesagt, es gibt kein Scheitern, sondern man lernt auf jeden Fall was dazu. Und zu generell Gründern, Gründerinnen natürlich, wenn ihr Support braucht, gerne melden, gerne bei Unternehmertum schauen, ob da was für euch dabei ist als Unterstützung, und optimistisch bleiben auf jeden Fall bei allem Realismus.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, Barbara. Vielen Dank für das Gespräch und dir und euch weiterhin alles Gute. Danke.
Super, danke dir, Robert.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.